Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Wer spricht. Heute zu Gast ist Frank Sauer, Gründer der Values Academy und Autor zahlreicher Bücher über Werte. Mit seiner langjährigen Erfahrung zeigt er, wie nachhaltige Veränderung möglich ist. Ich freue mich mega, dass du heute bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen aus Köln, lieber Frank, und ergänzt doch gern noch die Dinge, die ich vergessen habe vorzustellen, die du so alle machst.
Also grundsätzlich hast du das alles schon gut treffend erkannt. Ich beschäftige mich sehr intensiv mit Werten, habe vorher mich mit Unternehmenskultur, dem großen Wort, nur beschäftigt, bin dann irgendwann zu dem Thema Werte gekommen. Und was mich dazu bewogen hat, hier ja das, was ich damals vermisst habe, nämlich dass das Thema kodifiziert ist, und zwar erschöpfend. Und nicht nur in einem religiösen Kontext, sondern eben auch in dem Kontext, in dem das heute gerne verwendet wird. Was mache ich sonst noch? Ich habe 4 Kinder, bin 60 Jahre alt und freue mich jetzt, mit dir zu reden.
Sehr schön.
Wer spricht? Weil Business Persönlichkeit braucht.
Wenn du 3 Worte wählen müsstest, die dich und deine Wertearbeit am besten beschreiben, welche wären das und welches Wort würde niemals passen?
Also niemals passt langweilig.
Das kann ich bestätigen.
Was auf jeden Fall passt, ist nerdig. Man muss ein bisschen nerdig veranlagt sein, was ich jetzt im Positiven darstellen will. Weil je tiefer man gräbt, umso tiefer kommt man. Das hast du ja wahrscheinlich auch schon festgestellt.
Ja.
Dann fehlen jetzt noch 2 Wörter, die passen. Ich würde sagen Leidenschaft. Und das reicht ja eigentlich schon.
Wenn es kein drittes gibt, ist auch okay.
Naja, gibt ja bestimmt noch einen.
Wir haben ja noch ein bisschen, wir fangen gerade erst an.
Genau.
Warum hattest du damals die Values Academy gegründet? Was war denn die Vision dahinter?
Also zunächst, bevor die Values Academy existierte ja das Unternehmen DaVinci 3000. Das ist das Beratungsunternehmen, mit dem ich das Thema Unternehmenskultur vornehmlich in die Welt getragen habe. Habe 1998 schon die ersten Workshops bzw. Seminare für mittelständige Unternehmer in Hamburg damals gegeben. Und irgendwann, das war Weihnachten, kam mein Sohn auf mich zu. Der war damals noch Student. Nee, der war noch Schüler. Und hat es immer so mitbekommen, was ich da mache. Und hat meine Website kritisiert, die ich damals gebaut habe, die wertesysteme.de. Die ist jetzt mittlerweile tot. Und er sagte, Papa, das ist alles so altbacken und so langweilig, das muss mehr digitalisiert werden und das muss frischer sein. Und dann habe ich gesagt, super, machst du's. Ja, und dann sagt er, ja, machen wir, aber du hast ja eh vor, irgendwann international zu gehen und dann, was hältst du davon, wenn wir das Values Academy nennen? Und das war die Idee. Allerdings erst viele, viele Jahre später. Die Values Academy gibt's erst seit 2020. Und dann haben wir ja die neue Website gebaut und das Wertelexikon da auch integriert, was ja vorher schon auf einer anderen Website existierte. Obwohl sie grottenhässlich war, hat sie damals schon, glaube ich, über 1 Million Nutzer gehabt. Und wir haben ganz viele Zuschriften bekommen, weil diejenigen, die damals die Zielgruppe war, das waren genauso Nerds, die sich auch tiefgreifender mit dem Thema beschäftigen wollten. Und denen ging es nicht darum, dass es schön aussieht. Ja, aber ich habe dazugelernt und der Rest ist Geschichte. Also die Values Academy ist kein Unternehmen, sondern ist ein Unternehmensbereich von DaVinci 3000. Wir haben mehrere noch. Wir haben auch noch einen Verlag, den ich übrigens gründen musste, weil keiner mein Buch herausgeben wollte. Also die wollten schon, aber die haben gesagt, wir können nicht, weil es passt in unser Genre nicht.
Also kurz für alle, die das Buch nicht kennen, es geht um Werte. Es werden dort alle Werte vorgestellt und die Definition der Werte und fass du doch nochmal ganz kurz zusammen, was es da genau geht, damit alle, die es nicht kennen. Ich verlinke es dann in den Shownotes, wen es interessiert und auch den Link zur Values Academy natürlich. Aber Frank, sag doch nochmal kurz, worum es im großen Buch der Werte geht.
Also der wesentliche Inhalt ist das Wertelexikon. Ja, also das Buch ist eine Enzyklopädie. Innerhalb der Enzyklopädie gibt es ein Lexikon, also ein ganz klassisches Wörterbuch, wo die von uns identifizierten relevantesten Werte gelistet sind und jeder einzelne Begriff exakt definiert ist. Also tatsächlich auch sprachwissenschaftlich, auch etymologisch, was die Wortherkunft betrifft, was übrigens sehr spannend ist bei dem einen oder anderen Wert. Plus, wir haben das noch mit ganz vielen Zitaten versehen, ja, weil Zitate kursieren ja auch zu einem bestimmten wertesystemischen Kontext. Plus, bei einigen, wenn wir da fündig wurden, Medieninhalte wie, oder Literatur. Ich mache ein Beispiel. Es gibt ein tolles Buch von dem Professor Gigerenzer vom Max-Planck-Institut über Intuition. Und Intuition ist ein Wert. Also haben wir dieses Buch, das meiner Meinung nach erhellend sein kann für viele, die sich mit Intuition ambivalent erstmal beschäftigen. Und der Mann ist Wissenschaftler. Genau, deswegen haben wir das da entsprechend verlinkt. Wir haben sogar einen eigenen YouTube-Kanal, wo wir bestimmte gute Dokumentationen über bestimmte Werte. Es gibt tatsächlich lange Dokumentationen über nur einen einzigen Wert, interessanterweise. Und die haben wir dort konserviert. Mhm. Ja, kleine Anekdote, der Bayerische Rundfunk hat irgendwann YouTube gesagt, das muss runter hier. Ja, und dann habe ich den Bayerischen Rundfunk es ging um Demokratie, was es ist. Und es gab eine tolle Dokumentation in der Mediathek und die wurde dann irgendwann rausgenommen. Ja, wir haben sie uns bei YouTube runtergezogen und haben sie im eigenen Kanal veröffentlicht. Und siehe da, der Bayerische Rundfunk fand es toll, dass sie das, was sie für teures Geld wirklich tolle Doku produzieren haben lassen, dass wir das konservieren.
Sehr gut.
Ja, also wie gesagt, das ist das Lexikon. Und dann gibt es rund um das Thema Werte ganz viele sogenannte kontextuell wichtige Begrifflichkeiten. Ja, wie zum Beispiel das Thema Kultur, wie zum Beispiel das Thema, ja, nicht das Wort, das ist zwar jetzt erstmal nur ein Wort, aber auch das Thema Moral, ja, oder Ethik oder mein Lieblingswort, Freigeist.
Ist ja eigentlich momentan gerade brandaktuell, weil jeder hat das Wort Kultur und Moral und Ethik. Gerade in der heutigen Zeit ist es eigentlich ganz gut, wenn man weiß, über was man da eigentlich wirklich sprechen.
Genau.
Und sie nicht einfach nur als Buzzwords verwenden.
Genau. Und die haben wir als Begriff, aber auch als Terminus auch nochmal aufgegriffen und definiert. Wertesystemisch ist ja das Wort Tugend ganz wichtig. Ja, weil Tugenden sind ja eine spezifische Gattung von Werten. Also die sogenannten, das sind ja meistens soziale Werte, die uns ja jahrtausendelang verordnet wurden. Genau, und wir haben, oder ich habe mir damals gedacht, weil es da unheimlich viele Missverständnisse gab, also Tugenden und Werte wurden oft verwechselt, dass ich den Begriff Tugend einfach mal definiere. Ja, und es fängt damit an, dass wir jetzt offenbaren, dass Tugend etymologisch von taugen stammt. Ja, also du taugst etwas. Und das ist natürlich nur eine Art von Wert. Ja. Nehmen wir das Beispiel Humor. Humor ist auch ein Wert, aber das hat mit Taugen nichts zu tun. Obwohl, da könnte man drüber diskutieren. Aber da geht es jetzt nicht um eine Eignung innerhalb einer sozialen Gemeinschaft, sondern das ist ein sogenannter Selbstentfaltungswert. Ja. Mhm. Also, so, und wenn man dann in das Thema Tugenden eintaucht, ich mache das jetzt mal als Beispiel, kommt man zu dem Begriff Kardinaltugend. Und die Kardinaltugenden wurden ja Jahrtausende lang, das fing bei Konfuzius an, der hat eine Liste Kardinaltugenden aufgestellt, bis hin zu den Griechen, bis hin zu den Philosophen oder Platon und wie sie alle heißen, und Immanuel Kant natürlich. Wobei der sich auf eine Kardinaltugend beschränkt hat. Er sagt, hört auf mit diesen ganzen Tugenden, die höchste Tugend ist die Willenskraft. Ja, und als ich das irgendwann dann ergründet habe, habe ich gesagt, oh, Willenskraft fehlt in unserer Liste. Zack, hatten wir den 117. Wert. Ja, das war der 117. Mittlerweile haben wir ja 133.
Also die Liste der Werte wird auch stetig erweitert. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr so schnell, aber...
Ja, wir sind momentan da angelangt, wo es anfängt, unübersichtlich zu werden. Also wir haben die Bandbreite, was Werte sein können, gut erschöpft. Ja, und was im Lexikon auch bei jedem einzelnen Wert mit verschriftlicht ist, sind alles Synonyme. Ja, und wenn wir alle Synonyme und alle Werte zusammen in eine Liste packen, haben wir eine Liste von 2096 Begriffen.
Genau. Das sollte für jeden was dabei sein.
Ein Wertespiel. Ja, das heißt, wir haben 133 Werte und da stehen die Synonyme mit drauf. Ja, und wenn jetzt jemand einen Begriff bevorzugt, dann findet er den mindestens als Synonym.
Ja, sehr gut.
Das heißt, wir haben so eine Vollständigkeit. Ja, wobei ich in der Wertearbeit immer sage, verwendet den Begriff, der in eurem Kontext, in eurer Branche, auch in eurer Region oder in eurem Kulturkreis einfach das am besten ausdrückt, womit ihr alle im Idealfall damit übereinstimmen könnt. Aber denkt bitte dran, in einem anderen Kulturkreis gibt es vielleicht einen anderen Begriff und deswegen haben wir diese Synonym-Datenbank letztendlich auch gebaut. Das heißt, genau, wichtig ist, diese Enzyklopädie gibt es fast komplett online im Internet kostenlos einzusehen.
Über die Values Academy habe ich euch damals auch gefunden und habe dann gesehen, dass du einen Workshop und eine Ausbildung zum Wertecoach anbietest und habe mir gedacht, das muss ich machen.
Und dann mussten wir nach Österreich kommen.
Ja, ist schön da. Aber da sind wir jetzt auch gleich schon bei meiner nächsten Frage. Was sind für dich ganz kurz und knapp die drei wichtigsten Gründe, warum sich Unternehmen mit ihren Werten auseinandersetzen sollten?
Jetzt müssen wir erstmal gucken, was sind denn ihre Werte? Ja, weil da gibt's, ja, also meistens sagt man, guck mal, wir haben da so ein schönes Leitbild, da stehen ein paar Begriffe, wir haben die auch mal beschrieben, was die für uns bedeuten, das sind unsere Werte. Das sind nicht alleine die Werte, die ein Unternehmen hat, sondern, wenn man ganz ehrlich sind, alle Werte aller Mitarbeiter zählen ja dazu, weil sie Teil dieses Kulturkreises sind. Ja. Und dass sich das auch manchmal ein bisschen
sperrt,
beißen kann. Genau. Mhm. So, also das ist erstmal vorausgeschickt. Genau. Und daraus resultiert jetzt schon mal der erste Grund, warum man sich damit ein bisschen tiefer beschäftigen soll, damit man weiß, wie viele Werte sind da überhaupt vorhanden. Ja. Und jetzt kommt ein anderer Begriff, den wir übrigens kontextuell in der Enzyklopädie auch tiefgreifend beleuchtet haben, ist der Begriff Motiv. Weil oft werden Motive mit Werten verwechselt. Ja, und das Motiv ist ja der Beweggrund, also warum wir etwas tun. Genau, also Begriffe, die für ein Motiv stehen, die beschreiben das Warum. Und Werte beschreiben eher das Wie. Ja, also das sind die Attribute dann. Genau. So, und also das ist der erste Grund, damit man diese Komplexität erstmal versteht und weiß, wir kennen ja das Thema Motivation. Ich habe vor 20 Jahren auch mal Motivationsseminare gegeben und weiß heute, dass ich damals keine Ahnung hatte. So, der zweite Grund ist, Werte, das ist einer der wichtigen Eigenschaften von Werte, sie geben Orientierung. Ja, und zwar nicht nur für einzelne Personen, sondern für eine ganze Gruppe. Eine ganze Gruppe kann sich durch Werte orientieren. Ja, und ich habe vorhin gesagt, das Motiv beschreibt das Warum, Werte beschreiben das Wie. Und aus dem Wie resultieren dann bestimmte Ziele. Und die Ziele beschreiben ja, was machen wir, bis wann. Und wenn das mit den Werten, also mit dem Wie verknüpft wird, dann beschreiben wir auch die Haltung, ja, mit der wir an die Zielerreichung gehen. Genau, und dabei helfen die Werte eben immer wieder wie so eine Art Kompass, die Orientierung nicht zu verlieren. Und das ist gerade in der heutigen Zeit wichtig, weil auch Menschen verlieren oder auch Unternehmen verlieren ihre Orientierung, wenn sich äußere Umstände verändern. Also jedes mittelständige Unternehmen und vor allem Familienunternehmen, die wissen ganz genau, von was ich rede. Und sagen, ja, genau. Und momentan sind die Halbwertszeiten der Stabilitätsfaktoren ja echt gering geworden. Ja. Und mittlerweile ist sogar so eine latente Angst da, dass sich ja demnächst schon wieder was verändern kann. Ja. Und dafür braucht man eine bestimmte Resilienz. Und Resilienz bekommt man, wenn man eine gute Orientierung hat. Genau. Und der dritte Grund ist, wenn sich in einem Unternehmen, also wenn wir uns mit Werten beschäftigen, sodass wir die Mitarbeiter bitte mit einbeziehen. Ja, also nicht sagen, hey, wir haben doch mal schöne Werte vorbereitet, die sind doch schön, oder? Und dann lesen wir bei Kununu, ich gehe davon aus, ihr wisst, was Kununu ist, die da oben sollen sich mal selber dran halten. Ja, das ist meistens dann das Ergebnis, wenn die vorgegeben werden. Genau, also der dritte Aspekt ist, bitte Wertearbeit mit allen machen, Mitarbeiter mit einbeziehen. Wie können wir jetzt, das kann ich jetzt nicht erklären, weil du weißt.
Ja, dann brauchen wir nicht nur noch eine, sondern
viele Folgen. Wir haben auch Tools entwickelt und mittlerweile sind wir ja ganz viele Wertecoaches, so du auch.
Ich hätte sogar noch einen vierten Grund, ich schmeiße ihn da einfach mal rein. Und zwar, dass es für die Kunden einfach von Vorteil ist, wenn das Unternehmen klare Werte definiert hat, kommuniziert und lebt, können sich auch die Kunden leichter damit identifizieren.
Das habe ich jetzt vergessen, aber das ist dann meistens mein nächster Aufschlag, dass ich sage, neben den Mitarbeitern alle Anspruchsgruppen. Ja, und die kann man jetzt aufzählen. Genau. Ja. Und die Anspruchsgruppen sind sehr vielfältig. Ja, und die Kunden zählen natürlich dazu, aber auch die Kunden der Kunden und die Lieferanten zählen auch dazu.
Aber zurück zur nächsten Frage. Gibt es Werte, die für jede Organisation wichtig sind oder hängt es dann immer von den handelnden Personen ab, von den Leuten, die Menschen, die dort arbeiten? Oder gibt es Werte, wo du sagst, die sind grundsätzlich für jede Organisation wichtig?
Ja und nein. Also die Werte, die ein Unternehmen definieren soll, sind logischerweise verknüpft mit dem Versprechen an das Produkt und an die Dienstleistung. Mhm. Ja, ich mache ein Beispiel. Die Deutsche Bahn hätte den Wert Pünktlichkeit. Ja, weil das ja auch eine Erwartung ist. Ja, also das, was mein Kunde erwartet, sollte ich im Idealfall natürlich in mein Wertegerüst mit aufnehmen. Genau, also ist es branchenabhängig, produktabhängig, aber auch verknüpft mit der Vision, also mit dem Ziel, was ich habe. Und das machen die meisten eigentlich ganz gut, aber die Kombination von beiden ist wichtig.
Was sind denn die häufigsten Missverständnisse, die Unternehmer und Unternehmerinnen beim Thema Werte haben, die dir so untergekommen sind bis jetzt?
Ich weiß nicht, ob Missverständnis das richtige Wort ist, aber das größte Missverständnis, das wir vorfinden, zunächst ist, dass die glauben zu wissen, was Werte sind. Und nachdem sie mir ein paar Stunden zugehört haben, stellen sie fest, oh, vielleicht hätten wir uns mal früher damit beschäftigen sollen.
Gibt es einen spezifischen Wert, wo du sagst, bei dem, der wird immer wieder falsch interpretiert oder völlig unterschätzt und der ist aber eigentlich total wertvoll und wichtig?
Ja, also ein Klassiker ist Transparenz, aber nicht, dass der Wert an sich unterschätzt wird. Transparenz heißt ja Durchschaubarkeit, sondern dass er rollenspezifisch falsch benutzt wird. Ja, wenn Führungskräfte davon reden, wir wollen mehr Transparenz implementieren, dann impliziert der Mitarbeiter, die vertrauen uns nicht. Mhm. Die wollen uns kontrollieren. Ja, also es ist immer wichtig bei einem Wert, was impliziert der Begriff bei einer anderen Anspruchsgruppe oder innerhalb von einer anderen Rolle.
Das heißt eigentlich auch, dass es super wichtig ist, dass man die Werte nicht nur als das Wort an sich definiert und kommuniziert, sondern dass man auch wirklich den Wert verständlich macht und klar kommuniziert, was bedeutet das konkret für uns, was heißt das jetzt wirklich?
Das ist die elementarste Aufgabe von Wertearbeit. Die Werte, die wir vorher definiert haben, ja, die meistens ja von allen abgenickt werden, weil die sind ja immer irgendwas Gutes, sind ja immer konstruktiver Natur. Zu sagen, was heißt das jetzt für uns? Was bedeutet das für uns im Alltag, in der Umsetzung?
Das ist wahrscheinlich auch gleich die Überleitung zu meiner nächsten Frage, beziehungsweise schon die Antwort, was die größte Herausforderung ist, die Werte zu implementieren.
Damit fängt es an.
Ja. Hast du eigentlich mal...
Dass Werte nicht an der Oberfläche verhungern, sondern dass wir sagen, okay, was muss in unserem Tun, in unserer Haltung, in unserem Miteinander, aber auch in der Art und Weise, ja, und Werte beschreiben ja, wie wir etwas tun, ne? Nicht was wir tun, sondern wie wir es tun. Und diese Fragen werden viel zu selten gestellt. Und dann gibt es ja noch das Thema Hol- und Bringschuld. Alle warten darauf, dass die anderen das machen. Ja, und die Frage ist natürlich, dann an jeden Einzelnen. Okay, wenn du dich committest, wenn du sagst, oh, jawohl, Vertrauen ist wichtig, Respekt ist wichtig, sag, okay, was heißt das für dich im Alltag? Mhm. Und das müssen wir definieren.
Das ist total spannend, weil ich glaube, jeder kennt den Begriff Hol- und Bringschuld oder die Begriffe, aber keiner denkt darüber nach, dass man sie wirklich eigentlich immer hat und vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit Werte. Da ist eigentlich oft die da oben oder die da unten müssen.
Ja. Ich will gleich mal noch was korrigieren. Das Wort Werte ist ja eigentlich falsch. Das heißt ja eigentlich Wertvorstellung.
Ja, korrekt.
Weil Werte kannst du bei Blutwerten auch benutzen, ja? Oder Temperaturwerte. Also in der Physik und jeder Ingenieur weiß, er hat mit tausenden Werten zu tun. Genau, und das, wenn man das näher beleuchtet, weiß man dann auch, was ein Wert eigentlich ist, nämlich das Ergebnis einer Messung, das so ganz nebenbei, per Definition.
Sehr gut.
Ja, aber die Wertvorstellung, das ist ja was anderes.
Ja. Gab es eigentlich mal ein Projekt, das du zwischendrin abgebrochen hast, wo du gesagt hast, das funktioniert so nicht, da kann ich jetzt und will ich
also
nicht weiterarbeiten?
Bei den meisten Projekten wurde ich abgebrochen. Ja, so, ich war mal bei einer ganzen Vorstandsrunde und ich war da ganz alleine. Alles Männer natürlich. War aus dem Finanzwesen. Und da sagt dann der Vorstandsvorsitzende: Herr Sauer, das war alles ganz toll. Wir sollten aber mal ein halbes Jahr Pause machen. Genau. Und dann bin ich nach Hause gefahren und gesagt: Von denen höre ich nie mehr was. Weil es Wertearbeit ist unbequem. Ja, es ist. Es geht ans Eingemachte.
Und der Benefit ist natürlich, also es gibt einen riesen Benefit davon, aber der ist nicht sofort und gleich und es ist erstmal Arbeit und gefühlt ist es erstmal nur Arbeit.
Es ist, deswegen nennen wir es Arbeit. Ich mag das Wort Arbeit nicht. Ich habe mal ein Buch geschrieben, das heißt Spielen zum Ziel. Ja, so absichtlich. Ich sage, hört auf zu arbeiten, fang an zu spielen, so ein bisschen Gamification und dann haben wir auch eine andere Haltung. Und wir haben lange überlegt, ob wir das Werte Arbeit nennen, aber alle, die ich gefragt habe, auch aus unserem Team, haben gesagt, es ist Arbeit, lass es uns Werte Arbeit nennen. Und man soll es auch als Arbeit verstehen. Und nicht, Herr Sauer, können Sie mal einen Workshop machen? Sag ich, nee, am Anfang habe ich das gemacht. Ja, und danach haben die festgestellt, ja und jetzt? Und sag ich, ja, jetzt fängt die Arbeit eigentlich erst an.
Ja.
Ja, und die meisten Unternehmen sind aber nicht bereit, das zu machen. Das ist genau. Und um deine Frage noch zu beantworten, ich habe eins oder zwei Projekte abgebrochen, aber jetzt nicht im Bösen, sondern einfach nur gesagt, das macht keinen Sinn. Also ein Beispiel, mittelständiges Unternehmen, da war ein neuer Vorstandsvorsitzender da, der sich selber gefeiert hat, dass der alte Patriarch weg ist. Jetzt bin ich ja der Junge da. Er hat sich aber exakt genauso verhalten und es nicht gemerkt.
Das ist jetzt eigentlich auch ein wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast. Für Wertearbeit ist Selbstreflexion auch eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die man haben sollte.
Das hätte man uns in der Schule beibringen sollen.
Gab es irgendeinen Moment bei dir in der Wertearbeit oder in dieser ganzen Zeit, wo du gemerkt hast, so hoppla, jetzt muss ich doch das Ganze, was ich jetzt immer lehre und über das ich rede, nochmal auf mich selber anwenden und nochmal Schritt zurückgehen und bei mir nochmal schauen.
Ständig. Ständig.
Also für alle, die sich jetzt die ganze Zeit denken, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder anfangen, selbst der Wertepapst.
Es ist, und manchmal erschrecke ich mich dann, ja, auch selbst. So. Immerhin habe ich diese selbst, aber manchmal brauche ich ein bisschen Nachhilfe. Deswegen haben wir das Wort Feedback in der Enzyklopädie auch definiert. Ja, und wenn ich einen Workshop mache und sage, gib mal Feedback, ja, und dann finden die das alle toll. Ja, aber ich sage, ich finde es toll, dass ihr das toll findet, aber adäquat, ja. Und eine Woche später kriege ich dann, ist letztens passiert, eine Mail, so eine lange Mail von jemandem, naja, eigentlich hat er sich was ganz anderes drunter vorgestellt. Und dann habe ich gesagt, warum sagst du das nicht gleich? Mhm. Ja, also ein ehrliches Feedback. Gut, man muss da ein bisschen rhetorisch vielleicht auch empathisch vorgehen. Eine Kombi wär ganz gut. Aber das fehlt uns generell in unserer Gesellschaft. Ein ehrliches, unmittelbares Feedback, idealerweise just in time, ja, oder mal eine Nacht drüber schlafen. Also nicht nur Selbstkritik, sondern auch, dass wir uns gegenseitig unterstützen, immer besser zu werden. Ja, das wäre mal ein komplett neuer kultureller Ansatz.
Aber also ich muss jetzt zur Verteidigung deiner Workshop-Teilnehmer sagen, als ich bei meinem ersten Werte-Workshop bei dir war, hat mein Hirn, glaube ich, ungefähr 3 Tage gebraucht, um das zu verarbeiten, weil es unglaublich viel Input war.
Ja, ich weiß, genau, ich weiß. Aber ich bin ja auch Erfinder der Intuistik, ja, um deine allererste Frage vielleicht da nochmal. Genau, und die Intuistik ist die Lehre der Intuition. Ja, und da lehre ich, das ist ja nur ein kleiner Teil in der Wertecoach-Ausbildung, aber deswegen heißt es ja auch Intuistik-Wertecoach. Wir wollen die Dinge nicht nur kognitiv wahrnehmen, und das ist auch das, was wir lernen sollen. Und manche Menschen, so wie du, neigen dazu, halt alles kognitiv erfassen zu wollen. Ja, und ich provoziere absichtlich in der Geschwindigkeit der Hacks, die ich da raushaue, dass die Leute fast umfallen. Manche sagen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Die müssen dann rausgehen zum Spazieren teilweise. Und dann sage ich, entspannt euch, habt Vertrauen zu euch selber, weil alles, was ihr hier gehört habt, hat euer Unterbewusstsein ja aufgenommen. Und irgendwann, wenn es, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, so sortiert ist in eurem Unterbewusstsein, dass es abrufbar ist, wird es zum richtigen Zeitpunkt abgerufen. Ja? Und das ist das, was wir auch in der Schule nicht gelernt haben. Wir wollen uns alles behalten. Unser Unterbewusstsein behält sich das ja. Ja, aber wir wollen immer alles präsent haben. Und das geht halt nicht. Ja? Das jetzt nur so nebenbei als kleiner Exkurs. Und es gibt einige, die dann nach der Ausbildung, ich denke da an einen ganz speziellen, ich nenne jetzt keinen Namen, sich bei mir bedankt hat, dass ich diesen Knoten, den er sein ganzes Leben hatte, immer alles verstehen zu wollen, sofort, weil ich habe ihm erklärt, verstehen heißt, wenn man es genau analysiert, im Wege stehen. Mhm. Ja, weil es ja erstmal gut ist, weil wir wollen ja innehalten, wir wollen es ja jetzt hier erfassen, ja, aber wir wollen doch die Dinge auch fließen lassen, sie einfach mal fließen lassen und nicht immer alles verstehen, ja. Genau, das ist so.
Ich arbeite noch dran, die Dinge nicht immer, obwohl es gibt Dinge, die will ich nicht unbedingt verstehen, aber es gibt viele die Dinge, die will ich dann einfach
ja,
dann
auch verstehen. Ja, wir haben ja natürlich noch einen Filter, aber wenn du bezahlst für eine Ausbildung, dann willst du ja alles mitnehmen. Ja, und ich sage, hallo, du nimmst es doch mit. Nur dein Unterbewusstsein nimmt es halt mit, ja. Und je mehr du kognitiv drüber nachdenkst, umso mehr filterst du auch, was in deinem Unterbewusstsein tatsächlich gespeichert wird. Genau. Aber das wollen wir jetzt nicht.
Ich komme wieder zurück zu meinen Fragen mit den Werten im Unternehmen und so. Hast du ein Beispiel, wo Wertearbeit in einem Unternehmen eine besonders transformative Auswirkung hatte? Also wo du gesagt hast, vorher und nachher war wirklich ein eklatanter Unterschied.
Oje, das ist natürlich Wahrnehmungs- und Einschätzungssache. Total unterschiedlich, ja, aber es gibt das eine, und je kleiner die Unternehmen sind, umso höher die Wirkung. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Natürlich, weil wir auch fast alle Leute da erreichen. Ja, je größer das Unternehmen ist, umso weniger erreichen wir und umso mehr Subkulturen haben wir auch, die, und wir haben Gegner. Mhm. Ja, wir haben die Traditionalisten immer als Gegner.
Ja, es könnte sich ja was verändern.
Auch wenn ich ihnen sage, ich kann sie gut leiden. Weil Tradition ist ja etwas Wertvolles, ja, ist ein Wert. Ja. Aber Wertearbeit verändert ja etwas und jede Veränderung riecht nach Innovation. Ja, nach Disruption, aber auch nach Innovation. Und Innovation ist ein sogenannter antonymer Wert, wie wir gelernt haben, von Tradition.
Aber kann Wertearbeit nicht eigentlich auch Beständigkeit schaffen, was ja dann, und Beständigkeit ist ja was eigentlich für Traditionalisten wieder
das
sehr ist, zuvorkommend ist.
Also wenn mir jemand zuhört und mir die Chance gibt, ja, und nicht so ist, dann wird er diese Erkenntnis haben. Ich war bei einer politischen Partei und durfte dort in einem regionalen Bereich einen Vortrag halten. Das habe ich gemacht. Die Hälfte hat mich gehasst und die andere Hälfte hat mich geliebt. Ja, das war eine eher konservative Partei. Und einer Und dann hinterher, nach der Veranstaltung, saßen wir da, das war so eine Location, wo so eine Bar war, saßen wir an der Bar. Und dann kamen die, boah, das ist ja mega. Nachhaltigkeit heißt konservativ. Mhm. Und ich sagte, ja, konservieren, für die Nachwelt aufbewahren. Das heißt, die Haltung eines Konservativen ist eigentlich nachhaltig. Das war für die ein Game Changer. Die haben gesagt, das ist ja unglaublich. Ich sage, seht ihr, ihr habt hier links, rechts, ihr diskutiert. Wir haben ja jetzt auch politische Diskussionen, wo die ständig in die Polarisierung gehen. Und ich sage, das ist Quatsch. Wertesystemisch gibt es keine Polarisierung. Es gibt antonyme Begriffe, ja, die sich aber gegenseitig ergänzen, ja, oder die falsch definiert sind. Ja, das war ja eine Frage auch von dir vorhin. Also der Begriff konservativ wird mit traditionell verwechselt. Ist was komplett anderes.
Da sieht man, wie wichtig es ist, dass man wirklich definiert und klar macht, von was man eigentlich genau redet und wie wichtig da eine klare Sprache ist und dass wirklich alle vom Gleichen reden. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, warum viele Mitarbeiter so gegen Werte sind im ersten Moment, weil dieses Wertethema schon so oft gespielt wird in Unternehmen, aber nie nachhaltig ist und nie wirklich, ja, bis zu Ende alle mitnimmt.
Und es schwingt mit, wenn du dich mit Werten beschäftigst, dass du vielleicht auch Angst hast, bewertet zu werden. Mhm. Was in dem Sinne, wenn wir mit unseren Werten arbeiten, ja immer konstruktiv bewerten. Ja, also nicht destruktiv. Also wir herabwürdigen, also das Gegenteil von herabwürdigen, sondern eher würdigen, ja. Genau, und Würde ist ja ein Geschwisterwort, etymologisch von dem Wort Wert, interessanterweise. Da gehen wir jetzt aber auch nicht tiefer drauf ein. Genau. Und das ist das, was viele als Wertschätzung dann beschreiben, ja, und sagen, oh, Wertschätzung ist wichtig. Aber wenn du nur mit dem Wort Werte kommst, dann wird ja bewert, also unterschwellig, hat man Angst davor, dass wir ja jetzt uns gegenseitig bewerten müssen.
Ja, genau. Gut.
Weil das totalen Spaß macht. Deswegen haben wir ja das Wertespiel entwickelt, wo die Leute sich ja gegenseitig beurteilen, mhm, ja, und Werte zuweisen oder auch wegnehmen. Ja, und das ist spannend.
Das finde ich eigentlich nochmal auch ein ganz spannender Aspekt, dass wir viele Werte haben, die uns selber überhaupt nicht bewusst sind, weil sie für uns teilweise so selbstverständlich sind, dass wir sie einfach leben, aber gar nie wirklich bewusst wahrgenommen haben und als Wert kommunizieren würden.
Genau. Ja, genau. Also generell verwenden wir Worte oberflächlich. Nicht nur Werte. Ja, wobei gerade Werte dürfen niemals oberflächlich verwendet werden.
Da muss man sich dann wirklich Zeit,
Alter,
nehmen.
Es ist Arbeit, ich weiß. Mhm. Es ist Arbeit. Viele sagen, boah, muss ich dein ganzes dickes Buch da lesen? Das heißt, nee, du kannst es in den Schrank stellen. Sieht übrigens cool aus. Ist schön dick. Oder du kannst es als Nachschlagewerk benutzen. Wenn du aber Meister werden willst, lies es durch. Lies es durch. Mach's.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Also ich habe noch mehrere Fragen, aber die nächste Frage. Gibt es irgendeine Geschichte über die Wertearbeit oder wo jemand irgendeine Erkenntnis hatte oder irgendwas, wo gemeint hat, wow, für mich hat sich gerade eine völlig neue Welt eröffnet durch die Erkenntnisse der Wertearbeit?
Also da gibt es viele, meistens sind es Einzelpersonen. Auch innerhalb von Firmen sind es dann Einzelpersonen, die, also wenn die so ein Seminar oder einen Workshop besuchen oder was lesen, dann haben wir ja eine selektive Wahrnehmung. Jeder nimmt ja was anderes mit. Genau. Und manche, genau. Und da wir aber auch Informationen geben, die es bisher nicht gab. Nirgendwo. Ja. Wir haben das während der Wertearbeit einfach entdeckt. Gibt es das klassische Beispiel, das für viele, gerade für viele Coaches oder für viele, die in der psychologischen oder pädagogischen Arbeit unterwegs sind, für die ist eine komplett neue Sichtweise auf die Dinge aufmacht, Oder auch Führungskräfte, wenn ich sage, ein Mensch hat Charakterwerte und Persönlichkeitswerte.
Mhm.
Ja. Und wenn ich das sage, dann ist das erstmal uninteressant. Ja, ist ja, ja, okay, spannend. Genau. Wenn ich dann frage, okay, weißt du, was Charakter und was persönlich, was der Unterschied ist, das konnte mir noch keiner erklären. Na, deswegen bin ich froh, dass wir das jetzt mal erklärt haben und auch veröffentlicht haben.
Das kann man auch im Buch nachlesen oder auf der Webseite.
Ja, genau. Ja, also kleiner Tipp. Der Charakter ist das, mit dem du auf die Welt kommst und das ist nie das verändert sich niemals. Das ist dein Archetyp, wie C.G. Jung das mal genannt hat. Genau, und die Persönlichkeit ist das, was aus dir gemacht wird. Das ist die Konditionierung. Ja, oder das tugendhafte Verhalten, damit du in der sozialen Gesellschaft akzeptiert wirst. Da lernen wir anständiges Verhalten. Genau. Und diese Werte, die wir in unserer Persönlichkeit leben, stimmen oft nicht mit dem Charakterwert überein. Ja, und dann wundern wir uns, dass wir irgendwann unzufrieden, unglücklich werden oder sogar einen Burnout kriegen, weil einer der Gründe für Burnout ist, wenn du ständig falsche Werte lebst, ja, die gegen deine eigenen Werte sind. Und das nennen wir die Verletzung der persönlichen Integrität.
Das ist ja auch gerade für Nachfolger im Familienunternehmen oft eine Herausforderung. Ich kenne es selber von mir, dass man einfach Familienunternehmen prägen enorm und dann steigt man ins Unternehmen ein und hatte gar nicht die Zeit für die Abnabelung und für rauszufinden, wer bin ich jetzt eigentlich, was sind meine Werte und die eigenen Charakterwerte zu definieren. Und man sieht so viele Unternehmensnachfolger, da kann man schon fast sagen, dass ich das Glück hatte, dass es bei mir relativ schnell wieder vorbei war mit Familienunternehmen, die dann im Alter von 40, 50, 60 Jahren meistens auch schon ein bisschen früher einfach komplett aufgeben, weil sie nicht mehr können, weil sie versuchen, Werte zu leben, die eigentlich gar nicht ihre sind, ohne das zu realisieren.
Ja, genau. Also wir haben die Priorisierung da nicht, die ist nicht ausgewogen. Also es ist nicht falsch, Werte zu leben, die mir jetzt gerade nicht mecken. Ja, als sozialer Mensch muss ich das ab und zu tun. Aber es muss ein ausgewogenes Verhältnis sein. Und gerade was meinen Beruf angeht, welchen Partner will ich mal heiraten oder wie will ich meine Kinder erziehen oder wohin fahre ich in Urlaub? Also ne, so ganz banale Dinge haben ja was mit meinem Charakter zu tun. Also wenn ich jetzt eher so ein abenteuerlicher Typ bin, dann macht es keinen Sinn, mich ständig an den Strand zu legen. Nur mal ein profanes Beispiel zu nennen. Genau, und das ist eben das, wo viele sagen, dieser Hack hat meine ganze Sichtweise auf den Mensch an sich komplett verändert. Ja, und ich habe jetzt gelernt, behutsamer auch mit mir selber umzugehen, immer wieder zu gucken, ist das jetzt mein Archetyp oder ist das meine Persönlichkeit?
Mhm.
Ja, gehe ich jetzt, also finde ich etwas gut, ja, oder wichtig, nur weil es als richtig anerkannt wird? Ja, oder finde ich es gut, weil ich es will? Ja, dann sind wir bei Kant. Das ist nämlich die Willenskraft, die er gemeint hat. Und dann, wenn das rund ist, dann nennen wir das Authentizität.
Da sind wir dann wieder bei der...
Das ist das, worum es vielen momentan geht. Das ist ja auch eine jüngere Generation. Und da bin ich total froh, die wollen authentisch sein. Ja. Und jetzt haben sie das Geheimnis, wie es geht. Also das ist jetzt, ich habe hiermit das Geheimnis gelüftet.
Und ich mache noch einen kleinen Disclaimer. Also wer das versucht und verzweifelt, es ist nicht so einfach. Es braucht Übung und Selbstreflexion. Also nur weil das jetzt von sofort auf gleich nicht klappt, nicht aufgeben.
Wir haben ja Tools entwickelt. Ja, wir haben zum Beispiel ja das Koheba-Wertemodell. Koheba, Kopf, Herz, Bauch. Ja, das ist die Verortung, wo wir sagen, wir haben Kopfwerte, also kognitiv, rationell. Wir haben emotionale Werte und wir haben Intuitionswerte. Und allein das ist jetzt schon wieder der nächste Hack, wo wir sagen, ach du Scheiße, jetzt wird's kompliziert. Da sage ich, nein, es ist komplex, aber nicht kompliziert. Ja, wenn du sagst, das ist mir wichtig, frag dich, ist es jetzt mein Kopf, ist es meine Emotion oder meine Intuition? Ja, wenn du es nicht erklären kannst, ist es in der Regel deine Intuition. Wenn du das perfekt erklären kannst, ist es in der Regel das Ratio. Und die Werte, die meisten Menschen glauben, dass ihnen wichtig sind, sind oft Kopfwerte. Und dann wundern sie sich, dass sie zwar erfolgreich wären, aber sich irgendwie nicht wohlfühlen dabei. Ja.
Jetzt habe ich mal ein bisschen andere Frage. Stell dir vor, Werte könnten sprechen. Welcher Wert würde in einem vollen Raum am lautesten schreien, um endlich Gehör zu finden?
Was meinst du mit schreien? Also rein akustisch am lautesten sein?
Ja, wer würde am lautesten versuchen, auf sich aufmerksam zu machen, um endlich Gehör zu finden?
Da fallen mir jetzt mehrere eigentlich ein. Ich wüsste jetzt gar nicht. Also Begeisterung? Das liegt zufällig jetzt hier. Zufällig liegt die Begeisterung hier.
Für alle, die nur zuhören, Frank hat gerade eine Karte mit Begeisterung hervorgehoben.
Genau. Ja, dann haben wir, das kommt auf die Ausprägung an. Meistens ist es ja so, dass nicht ein einzelner Wert sowas macht, sondern mehrere Werte ergeben diese Ergebnisse. Ja, also Begeisterung, Abenteuer, Freude, Spaß. Ja, dann vielleicht noch Individualität. Kann aber auch, es ist komplex, aber eine geile Frage.
Kannst du noch ein bisschen drüber nachdenken? Wir hören uns ja noch öfters generell so, also ja. Wir zwei. Und,
das ist eine gute Frage, darf ich mir die merken?
Ja, ich schicke sie dir dann, wenn du magst.
Ich habe mir die jetzt gemerkt.
Sehr gut. Kommen wir nochmal zurück zur Arbeitswelt. Wie siehst du denn die Rolle von Werten in der sich ständig verändernden Arbeitswelt? Wir schon vorher hatten es gefühlt, ist nichts konstant und ständig alles im Wandel?
Also Veränderung heißt immer Verlust von Stabilitätsfaktoren. Ja, also das, was beständig ist, ist ja weg. Ja, die Dinge verändern sich. Und in der Veränderung brauchen wir Orientierung, weil wir bewegen uns ja. Ja, und zwar nicht immer intrinsisch motiviert, sondern oft auch extrinsisch. Und da hilft Wert Orientierung, als manche nennen das Anker. Ja, die ankern mich, fokussieren mich und sie, und damit kann ich abgleichen, wohin gehe ich denn, wenn sich die ganze Welt auf einmal neu sortiert. Ja, weil daraus resultiert übrigens die Chance, in der Veränderung sich zu verbessern.
Das war jetzt ein guter Selling Point für Wertearbeit. Glaubst du, dass Wertearbeit in Zukunft ein Standard in Unternehmen sein muss und hoffentlich sein wird? Oder glaubst du, dass...
Das wird irgendwann der Fall sein. Ich werde es nicht mehr erleben, aber das wird irgendwann der Fall sein. Es wird ins Bildungssystem implementiert werden. Ja, wir sind ja auch dran, mit Schulen arbeiten wir jetzt. Wir haben mit Kindern gearbeitet, also mit Jugendlichen vor allem, auch wenn es um Berufsorientierung geht. Und haben jetzt mit Lehrern gearbeitet. Also zwei unserer Coaches waren, weil es übrigens von oben verordnet war, irgendwo in Hessen wurde das von einem Schulamt verordnet, dass die jetzt Werte machen. Und da haben die Lehrer jetzt Werte gemacht. Die Hälfte fand es cool, die andere Hälfte fand es grottenschlecht. Und das Feedback aus einer Runde war, dass die mega begeistert waren, weil sie erkannt haben, wie wichtig das ist. Und auf einmal waren diese zwei Fraktionen, die, ja, also das ist, habe ich jetzt berichtet bekommen, oft in Schulen so, dass, oder auch in Kommunen oder in ähnlichen Strukturen, dass die Hälfte eher keine Veränderung will, ja, und ja nicht zu viel machen, und die andere Hälfte merkt, dass was geändert wird. Und das sind ja zwei oppositionelle Haltungen, und die können wir in einem vierstündigen Workshop, ja, dass die sich nicht in den Armen gelegen haben und gesagt haben, boah, wie toll, also die sind wirklich aufeinander zugegangen.
Das sieht man auch, dass Wertearbeit auch verbindet. Und das ist ja nicht nur in Schulen und Kommunen. Wir haben das ja im Endeffekt in größeren Unternehmen oft auch schon so. Ja. Also, dass man immer.
Und jeder Unternehmer, also ich sage jetzt nicht Geschäftsführer, sondern jeder Unternehmer, der lange Unternehmer ist, weiß genau, was ich jetzt sage. Change Management muss in der Schule anfangen, im Bildungssystem und nicht in Unternehmen, weil da ist es zu spät.
Lassen wir mal so stehen. Welche Entwicklung hast du denn in den letzten Jahren bei den Unternehmen gesehen, was Wertearbeit angeht?
Generell?
Ja, es ist...
So generell.
Es ist
also generell, als ich anfing mit Wertearbeit, da hat es kein Mensch interessiert. Also ich habe das ja nur nebenher, neben meinem Thema Unternehmenskultur gemacht. Das wollten die. Ich habe dann nur irgendwann mal in einem Workshop in Hamburg, werde ich nie vergessen, aufs Flipchart geschrieben. In der Pause habe ich es aufs Flipchart geschrieben. Ich wollte überraschen, wenn sie zurückkommen, zum Thema Unternehmenskultur. Werte sind das Fundament eurer Kultur. Das habe ich intuitiv dahin geschrieben, da ich dachte, das wäre irgendwie cool. Und dann sind die hinterher zu mir gekommen und gesagt, boah, das ist cool. Kannst du uns dabei helfen? Ja, um nochmal zu erzählen, wie das alles begann. Und dann habe ich gesagt, nee, keine Ahnung, sucht euch jemand, der sich damit auskennt. Genau. Und ich habe dann selber mal geguckt, aber nichts gefunden. Und so habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich es halt selber. Das war jetzt die totale Kurzfassung.
Das ist eigentlich sehr spannend, weil das ist ja, was oft passiert. Also das ist ähnlich, wie es bei mir passiert ist mit dem Angebot, das ich jetzt habe, dass man irgendwie mal sagt irgendwas und stellt dann fest, es gibt gar niemand wirklich, der das macht. Also muss man es selber machen. Das ist ja auch ein klassisches Beispiel für Unternehmertum.
Ja, das heißt noch lange nicht, dass es jemand braucht. Ich bin da gar nicht von selber drauf gekommen, sondern die Leute haben nachgefragt. Die haben gesagt, naja, wenn du in deiner Präsentation schreibst, Kultur ist die Summe aller Geschichten, die man sich über eine Lebensgemeinschaft erzählt. Ja, das haben die sich mitgeschrieben. Ah, ist ja interessant. Und sagst, Werte sind das Fundament eurer Kultur. Ja, wie fundamentiere ich das denn? Wie mache ich das denn? Ja, und das wurde ich so oft gefragt. Übrigens, ich glaube, 7 oder 8 Jahre lang haben die mich das immer wieder gefragt. Ich habe gesagt, keine Ahnung, macht's einfach irgendwie. Ja, genau. Und irgendwann habe ich dann eben gesagt, so, jetzt mache ich das. Aber ich habe das, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, ich habe das ja immer nur nebenher gemacht. Und jetzt nochmal zu so einer Frage. Damals hat sich für das Thema Werte eigentlich niemand interessiert, aber dadurch, dass ich diese steile These aufgestellt habe, haben die sich, 1998 war das zum ersten Mal, genau, haben die gesagt, ja, und irgendwo habe ich das in einem Buch auch mal reingeschrieben. Genau, aber nur so, nur ein Satz, das ist wichtig, fertig.
Da hast du dich dann eh relativ lang gewehrt, wenn das 7 bis 8 Jahre gedauert hat.
Ich habe es nicht geschnallt. Ich habe mich nicht gewehrt, ich habe es einfach nicht kapiert. Oder vielleicht war das auch Überheblichkeit. Da ich dachte, das ist doch einfach. Also eigentlich habe ich damals so gedacht, wie heute noch viele denken, ist doch einfach, machen wir mal ein bisschen. Genau. Und um aber jetzt deine Frage zu beantworten, es hat damals niemand interessiert, dann hat es irgendwann ganz viele interessiert. Ja, und jetzt gibt es ja New Work, dann gab es agiles Arbeiten. Und da kommt das Thema Werte ja hoch, gibt ja das Manifest und so weiter, kennst du ja, weil wahrscheinlich, da sind ja auch ein paar Werte definiert. Also sie sind auf einmal aufgetaucht und irgendwann standen die in Leitbildern und auf Internetseiten unsere Werte. Ja, das hat sich so entwickelt. Aber es hat niemand richtig gemacht. Also ich habe niemanden gesehen, der es richtig gemacht hat. Und mittlerweile wollen es viele machen, weil sie denken, sie müssen es machen. Ja, und ich frage ja immer dann, warum wollt ihr das machen? Also wenn so ein mittelständisches Unternehmen anruft, ja, also wir haben ihr Buch gelesen oder wir haben im Internet mal geguckt und das finden wir toll, können Sie uns dabei helfen? Und dann ist meine erste Frage, warum wollt ihr Wertearbeit implementieren? Und dann drucksen die rum. Ja, und dann sage ich, Achtung, ich mache jetzt mal eine These. Es gibt 3 Szenarien. Das erste Szenario ist, ihr kriegt keine Leute. Ja, da ist was dran. Ja, ihr habt Generationskonflikte. Oh ja, da sprechen sie was an. Ja, oder ihr habt gerade eine Nachfolgeregelung, zum Beispiel. Ja, also in Kombination damit. Genau. Oder ich habe mir bevor unserem Telefonat übrigens mal euer Kununu angeguckt, was eure Mitarbeiter oder die Leute, die sich bei euch bewerben, da so reinschreiben. Ja, aber sie wissen doch, Herr Sauer, dass das, was die da. Das sind doch nur spezielle Leute, ja. Und die Meckerer schreiben das halt. Und dann sage ich, sie haben komplett recht. Aber das ist Teil eurer Kultur. Ja, weil Kultur sind ja die Geschichten, die über euch intern und extern erzählt werden. Ja. Sonst nichts. Ja, das ist die Definition von Kultur. Obwohl Kultur heißt ja pflegen ursprünglich vom Ackerbau. Und interessanterweise ist das Wort Kultur mit dem Wort Pflicht verwandt, weil das kommt etymologisch auch aus Pflegen.
Spannend.
Ja, so, und jetzt wird vielleicht ein Schuh drauf. Es ist eure Pflicht, eure Kultur zu pflegen. Klar, macht Sinn. Und es geht nur, indem ihr Wertearbeit macht. Ansonsten wird Wertearbeit mit euch gemacht. Und das ist das, was gerade passiert.
Und ich finde auch das sehr wichtig, was du vorhin gesagt hast, zwar nur indirekt, aber viele unterschätzen das Thema Werte, bis sie anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, weil dieses Thema ist so reichhaltig, so tief und es ist nicht nur viel Arbeit, sondern es birgt auch so viel Schätze und so viele Möglichkeiten und so viele Chancen. Und wenn man Werte gut ausgearbeitet und definiert hat, macht es das Leben auch so viel leichter, auch als Unternehmer oder Unternehmerin, auf ja. so vielen Ebenen. Und es trägt also zum Erfolg bei.
Ja, also die Unternehmen, die das machen wollen, denen stelle ich dann die Frage, wollt ihr die Büchse der Pandora öffnen? Weil wenn ihr Wertearbeit anfangt, den Deckel kriegt ihr nicht mehr zu.
Ja.
Ja, und wenn ihr es halbherzig macht, fliegt es euch um die Ohren, deswegen meine Empfehlung, dann macht es lieber nicht, lasst es lieber.
Ja.
Ja. Oder macht es richtig und dann bitte nicht als mach mal einen Workshop, sondern es ist ein ewiger Prozess. Es ist ein fortwährender ewiger Prozess, der am Anfang zusätzliche Arbeit macht und irgendwann in der Regelarbeit verschwindet. Ja, ich hoffe, das habe ich jetzt so ein bisschen verständlich gemacht. Es ist auf einmal normal, es ist eine Selbstverständlichkeit.
Umso mehr man sich damit auseinandersetzt, und es ist ja wie wenn man was Neues lernt, einen neuen Skill lernt, ist am Anfang anstrengend und braucht viel Ressourcen. Und in dem Moment, wo man besser wird, wo das einfach viel mehr präsent ist, geht es viel leichter von der Hand. Und
ich vergleiche das mit der Einführung einer neuen Warenwirtschaft.
Mhm.
Ja, das habe ich übrigens früher gemacht. Ich habe, bevor ich Coach war, also so 1989 habe ich eine Computerfirma und habe neben dem Bauen von Computer irgendwann auch Software implementiert und dann kamen die Unternehmen, dann haben die ja damals umgestellt von Papierbuchhaltung auf elektronische Buchhaltung. Und dann habe ich Warenwirtschaftssysteme verkauft. Ja, da hat die Installation noch eine ganze Woche gedauert. Heute ist es ja in 10 Sekunden erledigt oder alles in der Cloud. Genau, und dann haben die Leute so eine Angst davor gehabt. Sie wussten, sie müssen es. Ja, und ich habe damals, ich war ja eigentlich Techniker. Ich war ja kein Coach, ich war ja auch kein Berater, ich war ja nur Techniker und habe mir das Zeug. Und dann habe ich gemerkt, ich muss die Leute schulen. Und dann haben wir die geschult. Und das war fast faszinierend. Die Leute hatten vorher Angst, die haben das verteufelt, die wollten teilweise kündigen. Ja, so moderner Scheiß, das hat früher doch auch so funktioniert. Nach einem halben Jahr waren die begeistert und haben gesagt, boah, wie haben wir bloß früher arbeiten können. Aber nur, weil sie geschult wurden und nicht, weil man ihnen das erklärt und verkauft hat, was die Vorteile sind. Sie wurden geschult und das ist auch, schönen Gruß an das Bildungssystem, man muss Menschen ausbilden und befähigen und dann wächst auch der Spaß daran. Ja, weil man dann es benutzt, ja, weil man im Tun es benutzt.
Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei der Wertearbeit im Unternehmen, wenn man die einfach nur definiert und irgendwo hinschreibt und auf Plakate schreibt und sie nicht wirklich lebt und nicht erklärt und nicht nahbar macht, dann bringen die ganzen Werte nichts. Also ich habe das selber erlebt in einem Werteworkshop, den ich mit den Mitarbeitern bei meinem Kunden gegeben habe. Am Anfang waren sie alle so, ja, okay. Und danach war es, oh, okay, das bedeutet das, das heißt es. Dann wird es irgendwie greifbar, erlebbar, umsetzbar. Und diese Angst und Ehrfurcht und Unsicherheit vor diesen Werten verschwindet in dem Moment, ja, wo es greifbar wird und genau, verständlich.
Und eben, wenn ich 1:1 Wertecoaching mache, ja, also manche kommen zu mir und sagen, ich würde gerne meine persönlichen Werte kennenlernen, ja, und dann ermitteln wir ja die Kopf-Herz-Bauch-Werte und die Charakterwerte und die Persönlichkeitswerte. Dann haben wir so ein kleines Setting und dann sind die teilweise auch überfordert und sagen, die haben zwar eine Erkenntnis und fühlen sich auch irgendwie wohl und sagen, genau, das hat meine Mama auch schon gesagt. Ja, stimmt, das passt ja viel besser. Genau, oder Männer sagen oft, meine Frau sagt das. Sag ich, hören Sie doch mal auf Ihre Frau, brauchen Sie keinen teuren Coach. Das nur so nebenbei. Genau, und dann gebe ich eine Hausaufgabe. Genau, dann sage ich, okay, mit welchem Wert hast du Lust, dich mal intensiver zu beschäftigen? Ja, das wäre doch dieser Wert aus meiner Intuition. Den habe ich ja immer vernachlässigt. Und dann sage ich, okay, Achtung, Hausaufgabe bis zum nächsten Termin. Du schreibst eine Rede, die du vor einem möglichst großen Gremium deiner Wahl hältst. Ja, vielleicht den Vereinten Nationen oder am Bundestag oder ist mir egal. Ja, mach's mal. Und wie lang die Rede ist, ist mir total egal. Entscheidend ist, dass sie inspirierend sein muss. Das ist eine Arbeit, ja, das beschäftigt die 1, 2, 3 Wochen. Meistens schreiben die dann eine Rede und befreien sich dann von der Angst. Warum? Weil jetzt machen die Folgendes. Die gucken, was das heißt. Und zwar nicht nur im Wertelexikon, sondern bei Wikipedia. Die gucken sich alles darüber an. Über diesen einen Wert. Ja, und dann werden die Experte zu ihrem eigenen, intrinsisch motivierten Thema. Ist das nicht spannend?
Ja, total. Da sieht man auch, wie wichtig es ist, sich wirklich mit den Sachen auseinanderzusetzen und wie das die Angst nehmen kann.
Ja.
Ich habe natürlich noch Fragen. Welche, weil jetzt mal auf die Values Academy, ich beziehe es mal auf die Values Academy, kann auch Da Vinci 3000 sein. Also welche deiner Werte beeinflussen denn am meisten deine Arbeit und deine Unternehmen?
Also mein Lieblingswert im unternehmerischen Sinne, auch weil ich vom Archetyp her so gestrickt bin, natürlich, und ist es ein Wert, den ich übrigens gerne in Unternehmen ärztlich verordne, weil die den selten auf dem Schirm haben, ist Interesse. Mhm. Ja, in Verbindung möglicherweise sogar mit Neugier.
Das kann ich mir vorstellen, dass viele nicht am Schirm haben, dass Interesse ein Wert ist.
Ja, deswegen haben sie ihn ja nicht auf dem Schirm. So wie Neutralität. Einer der am wenigsten genannten Werte in Umfragen. Wir machen über unsere Umfragen. Ja, obwohl Neutralität und Interesse Schlüsselwerte sind für alle anderen Werte, wenn dieser Wert da ist, überhaupt erst gelebt werden kann. Wie kann zum Beispiel Offenheit gelebt werden, wenn kein Interesse da ist? Wie kann Empathie gelebt werden, wenn kein Interesse da ist?
Wie wirkt sich denn das Interesse ganz konkret auf deine Unternehmen aus? Kannst du das mal so an ein paar konkreten Punkten festmachen, damit die Hörer so ein bisschen, für die das ein bisschen greifbar ist, was denn das heißt?
Also Interesse in Kombination mit Weitsicht und mit Lust auf Entdecken. Was gibt's denn noch? Mhm. Ja? Und das ist auch so ein bisschen meine Aufgabe, weil Menschen, die, der Nachteil ist, dass du dann möglicherweise ganz viele Sachen auf dem Zettel hast.
Ja? Kann ich.
Das heißt, du musst dann lernen, eine Wiedervorlage zu haben oder zu sagen, nee, mache ich nächstes Jahr. Ja, oder ich schreibe mir das mal dahin und gucken wir mal, wann. Genau. Oder festzustellen, gut, dass ich da mal hingeguckt habe, das kann elementar wichtig sein. Mhm. Genau, weil durch Interesse fangen wir an, Dinge zu entdecken. Im wahrsten Sinne entdecken heißt ja die Decke wegtun. Es war ja da, es ist nur nicht sichtbar. Genau. Und jetzt kann ich es betrachten. Da steckt das Wort achten übrigens drin. Ja, sind wir bei Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. Und jetzt beschäftige ich mich damit und kann überlegen, passt es oder passt es nicht. Ja, und das ist eine grundlegende Fähigkeit, die wir in der Schule abgewöhnt bekommen, weil man uns einen Lehrplan vorgibt. Ein Lehrplan zerstört Interesse. Das klingt jetzt ein bisschen disruptiv, ist aber eigentlich total logisch. Wenn ich jemand vorgebe und ihn gut benote, wenn er exakt das macht, was vorgegeben ist, ja, stört ja Interesse, weil er sich ja mit anderen Dingen sonst möglicherweise beschäftigt. Und ich wundere mich, dass er sich nicht dafür interessiert, was ich ihm vorgebe.
War natürlich nie der Fall bei mir in der Schulzeit.
Nee, natürlich nicht. Ja, das ist eine Ambivalenz. Wir sind ja hin und her gerissen. Wir wollen ja gemocht werden. Also wir wollen nach gut abschneiden. Wir wollen ja durchkommen. Ja, aber der Nachteil ist eben, dass der Muskel, ja, ein Wert ist ja auch wie so eine Art Muskel, den kann man ja trainieren. Wenn Interesse nicht trainiert wird oder nicht gewünscht ist, dann verschwindet die. Und Interesse ist einer der wichtigsten sogenannten Aktivierer. Ja, es gibt aktivierende Werte.
Und man sieht ja auch an dem Umfang der Werte-Enzyklopädie dein Interesse an den Werten und den Worten, weil du ja auch immer alles genau in die Tiefe recherchierst, wo es herkommt, wo der Ursprung ist. Also das ist ja ein schönes Beispiel, wie dein Interesse sich dann im Unternehmen manifestiert.
Also das ist schon auch Leidenschaft, ja, und das ist auch schon ein bisschen Gaga, was ich da gemacht habe. Das war im Nachhinein, ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe.
Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander, Frank.
Ja, so will ich das gar nicht sagen. Es ist einfach total bekloppt. Aber Moment, dadurch, dass ich da ein Talent habe, ja, ein Talent, das Wort Talent ist für uns genau beschrieben, was das heißt, auch, habe ich meine Rolle in der Gesellschaft ja gefunden. Ja, mein Job ist es, diese nerdige Arbeit zu machen und das so komprimiert zusammenzustellen, dass es andere leichter haben. Ja, und so haben andere Jobs.
Ja, das ist auch ein sehr wichtiger. Das ist
total erfüllend, wenn man sein Talent heraus, man muss auch manchmal unangenehme Dinge tun, aber wichtig ist, dass wir die Werte und auch verknüpft mit den Talenten, mit den Neigungen, die wir haben, finden und in unserem Alltag und im Beruf integrieren und uns da ausleben können, weil das ist Produktivität. Ja, und dann sind wir ein Teil der Gesellschaft und das ist wieder sehr sozial. Genau, und deswegen machen wir übrigens auch, ganz nebenbei, wertebasierte Funktionsorganigramme.
Ja.
Wo genau, also daraus, also ich frage nie, habt ihr Stellenbeschreibungen? Ja, die müssen mal überarbeitet werden. Sag ich, nee, lass mal stecken. Macht lieber ein gutes Organigramm, wo die Funktionen drinstehen, wo die Arbeitsabläufe drinstehen. Und dann tun wir in jedem einzelnen Unternehmensbereich, da definieren wir ganz spezifische Werte, weil andere Abteilungen haben andere Werte. Der Vertrieb darf nicht die gleichen Werte haben wie die Technik.
Und die Buchhaltung.
Jetzt haben wir die drei Klassiker.
Das ist übrigens auch ein ganz spannendes Thema. Ich komme ja aus der Werbung und dem Marketing. Und Marketing und Sales sind zwei Abteilungen, die gefühlt unterschiedliche Werte haben und wo traditionell eigentlich immer ein Kampf ist und immer die einen auf die anderen schimpfen, weil sie gefühlt andere Werte haben, obwohl sie sich gar nicht so unterscheiden. Das ist wieder so ein bisschen, wie das du vorher beschrieben hast, von den Lehrern, die da für und dagegen sind. Ist Sales und Marketing eigentlich zusammen, reden das aber nicht aus und sind deswegen gegeneinander.
Ja, aber jetzt stell dir vor, wir haben für beide Bereiche deren Werte, die der Rolle entsprechen, ja, und auch dem Personentyp entsprechend definiert, haben oftmals, dass die unterschiedlich sind, machen einen Haken dran und machen eine Flasche Shampoos auf, dass wir froh sind, dass die unterschiedlich sind. Ja? Und dann überlegen wir, wie interagieren diese Werte. Mhm. Ja? Und das machen, wie du weißt, das können wir jetzt nicht ausführen, aber genau das machen wir ja in unserer Wertearbeit. Dass wir aufzeigen, was sind andere Werte, die nicht haben, die diese Werte miteinander verknüpfen.
Ja.
Ja? Und die geben wir denen dann quasi als fehlendes Baustein. Wie zum Beispiel Interesse. Ja, wenn sich Vertrieb mal mehr interessieren würde für das, was die da machen, die komischen Leute, könnte es sein, dass sie ein höheres Verständnis haben und eigentlich ganz froh sind, dass die den Scheiß machen.
Und es könnte auch, also es bringt dann am Ende des Tages auch einfach mehr Umsatz. Also es hat auch
absolut
ganz danke harte, faktische Benefits.
Wertearbeit bringt Wertschöpfung.
Ja.
Immer auch monetär. Aber das ist die Reihenfolge.
Ja, das ist das Ergebnis.
Ja, erst kommt der quasi ideelle Wertschöpfungsprozess, der auch sozial interagierend verschiedene Rollen miteinander kombiniert. Und daraus resultiert immer eine unglaubliche Umsatzsteigerung. Ja, auch wenn mir die meisten, gerade der Mittelstand, sagt, wie soll das gehen? Dann musst du mir jetzt mal 3 Wochen lang zuhören und dann weißt du genau, wie es geht.
Das fügen wir jetzt noch zu den Gründen am Anfang mit dazu, warum man Wertearbeit machen soll als Unternehmen.
Ja, das habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Nee, ist mir gerade erst eingefallen.
Alles gut.
Ja, aber gut. Du siehst du mal, ich mag das, wie du so strukturiert bist. Das bin ich ja gar nicht.
Gibt es denn Werte, die für dich, abgesehen von Interesse, absolut unverhandelbar sind, wo du sagst, diese Werte sind für dich persönlich?
Humor. Ja, aber Humor nicht mit Freude und Spaß verwechseln. Mhm. Weil Humor kommt etymologisch aus Humeur, das heißt feucht, ja, im übertragenen Sinne feuchter, lockerer, leichter Nährboden. Ja, Humus. Nee, das ist das Gleiche, das verwandt miteinander. Und Humor fehlt in unserer Welt.
Das ist wohl wahr. Und angeblich haben wir Deutschen ja keinen Humor.
Doch, alle haben Humor. Das steckt in uns drin. Das wird aber oft mit Sarkasmus oder mit Zynismus oder mit, wie heißt das andere Ding, Ironie. Ja, Ironie ist jetzt noch das gar nicht so Schlimme, nur Sarkasmus zerstört. Sarkasmus ist ein Zerstörer.
Und da sind wir wieder beim offenen und ehrlichen Feedback, weil würde man offenes und ehrliches Feedback kultivieren und pflegen, bräuchte man weniger Sarkasmus, weil Sarkasmus entsteht ja oft, weil die Leute sich nicht erlauben, das zu sagen, was sie gerne sagen würden und dann sarkastisch werden.
Ja, die verstecken sich hinter ihrem Sarkasmus. Mhm. Und Sarkasmus ist ja immer eine Erniedrigung, ja, eine Herabwürdigung. Genau, und die ist oft so intelligent, dass es geil ist. Aber es ist halt, also es ist intelligent, ja. Also nicht intelligente Menschen sind nicht fähig, sarkastisch zu sein. Genau. Aber es ist nicht menschenfreundlich, nicht humanistisch. Aber manche sind ja so erzogen worden, die sind ja so aufgewachsen. Dieses Frotzeln, ne? Dieses, kennst du das?
Ja, ja.
Menschen, das ist einfach krank, das ist nicht gut.
Sind wir wieder bei dem
Spruch machen, aber dann sich bitte, oh Scheiße, habe ich nicht so gemeint.
Sind wir wieder bei der Persönlichkeit versus Charakter.
Ja, ja, genau.
Ich habe jetzt noch zwei Fragen zum Bereich Familienunternehmen. Was würdest du denn Nachfolger und Nachfolgerinnen in Familienunternehmen raten, die mit den Erwartungen und Werten der Vorgängergeneration kämpfen?
Also die Jungen kämpfen gegen die Wertvorstellungen der älteren Generation.
Nicht unbedingt dagegen, sondern eventuell auch mit. Das sind ja zwei verschiedene.
Ja, okay, gut, alles klar. Also das, was ich vorhin schon, glaube ich, angedeutet habe, die Andersartigkeit, eine andere, das ist ja eine Andersartigkeit zu unseren Werten. Da, also ich mache es jetzt erstmal wertesystemisch. Wertesystemisch würde ich sagen, lasst uns mal im Lexikon nachschauen, was Toleranz heißt. Mhm. Ja, Toleranz heißt im übertragenen Sinne, jetzt nicht rein sprachwissenschaftlich, aber was es daraus resultierend bedeutet, heißt Toleranz Spielraum. Ja, und Toleranz ist nicht Akzeptanz. Das heißt, ich kann die Werte einer anderen Generation nicht akzeptieren, aber ich kann sie tolerieren. Ja, jetzt mache ich den Raum auf, diesen Spielraum zu schaffen und zu sagen, okay, wenn dieser Spielraum auf ist, ja, nur in diesem Raum, beschäftige ich mich damit, was möglicherweise gut daran ist, an dem anderen. Ja, also das, was ich gerade erkläre, kannst du auf Rassismus, Fremdenfeindlichkeit komplett genauso anwenden. Genau, oder jede andere oppositionelles Gehabe. So, und also nur durch, indem ich Toleranz lebe, mehr oder weniger, erstmal, ja, mache ich den Raum auf, zu sagen, jetzt gucke ich mir das mal an. Gerne mit einer kritischen Brille. Ja, und dann analysiere ich, okay, für was ist das gut, für was ist das nicht gut? Was soll bleiben? Und was müssen wir ändern? Also im Unternehmen. Ja, aber wir müssen, und das ist das, was ich jeder, das sage ich auch den Alten, weil sie gegenüber den Jungen ja genauso drauf sind, meistens sogar noch schlimmer übrigens. Ja, und damit ist übrigens erklärt, woher das eigentlich kommt. Mhm. Ja, weil die Generation davor hat immer verursacht, wie wir heute drauf sind. Genau, und das müsste man den Alten vielleicht mal erklären.
Falls sie es hören wollen.
Das ist jetzt die Frage, wie geschickt der Wertecoach ist. Und das mache ich ja, indem ich sage, lass uns mal über Toleranz reden. Was heißt das? Ja, Toleranz heißt ja, nee, ich muss ja nicht alles akzeptieren. Dann sage ich, guter Hinweis. Was ist der Unterschied zwischen Akzeptanz und Toleranz? Ja, also ich gehe jetzt Wertesystem, ich gehe jetzt wirklich operativ mit den Worten rein und sage, lass uns die definieren. Und das Lustige ist, dann geht bei denen explodieren die Synapsen. Das ist ein Prozess, das dauert ein bisschen. Manchmal haue ich den Spruch einfach nur raus und sage, guckt euch das mal an. Und eine Woche später kriege ich einen Anruf oder beim nächsten Meeting sage ich, ich habe mir das mal angeguckt, das ist ja interessant. Toleranz ist ja was ganz anderes als Akzeptanz. Genau. Was sagt uns diese Erkenntnis? Dass du etwas tolerieren kannst, obwohl du es nicht akzeptierst. Ja, und da Toleranz ja, also Akzeptanz heißt ja vollständige Übereinstimmung. Toleranz heißt Spielraum. Ja, und jetzt habe ich den Spielraum. Du darfst Ursache sein, dass du dem den Spielraum gibst. Und das ist ja das, was der Mensch eigentlich von Hause aus will, nämlich er will nicht Wirkung, sondern Ursache sein. Ja, also beide wollen Ursache sein. Und daraus entstehen ja diese Oppositionellen, das kannst du komplett 1:1 auf die Politik übertragen. Ja, und die sind ja ständig Ursache und sorgen dafür, dass andere in Wirkung gehen. Ja, und das ist Macht, das ist Kontrolle. Und das will eigentlich jeder Mensch. Das machen kleine Babys auch übrigens. Die schreien so lange, bis sie was zu essen kriegen. Ja, und dann sind sie Ursache. Und wir Eltern sind Wirkung. Und dieses Prinzip setzt sich durch unser ganzes Leben lang durch. Ja, und das muss man halt auch mal verstehen, dass das, und da geht es nicht um Schuld. Es geht nicht, ja, das Wort Schuld ist ja bei uns verboten. Vielleicht erinnerst du dich.
Ich habe das schon vor langer Zeit gestrichen.
Okay, alles klar. Aber ich sage denen, der ist aber schuld. Sag ich, nein, es gibt keine Schuld. Es gibt nur Ursächlichkeit und Verantwortlichkeit.
Ja, bei uns
Ursache und Wirkung. Und die wird ständig verwechselt. Ja, und wenn du sagst, ja, aber der. Und dann sage ich, das interessiert mich nicht. Ja. Nimm ihn, wie er ist und guck, was du machen kannst, dass er auf dich reagiert. Und zwar konstruktiv.
Bei uns im Tanzkurs, also für alle, die das nicht wissen, ich unterrichte noch Swingtanzen nebenbei. Da habe ich einfach die Regel eingeführt, das ist immer der Boden schuld. Weil somit habe ich mal kollektiv die Schuldfrage geklärt, weil der Boden ist immer schuld. Egal was es ist. Ja, aber was auch immer, egal was ist, der Boden ist immer schuld. Somit haben wir einen Schuldigen und müssen nicht weiter darüber diskutieren, wer jetzt schuld ist. Das hilft auch.
Das ist eine gute Metapher. Ja. Wobei ich halt ein Stück weitergehe und sage, die Schuldfrage ist absolut irrelevant.
Korrekt. Nur. Absolut. Um diese Erkenntnis zu haben und das wirklich anzunehmen, weil wir ja, sind wir wieder bei der Persönlichkeit, so drauf geprägt sind, dass es einen Schuldigen geben muss, weil wenn ich schuld wäre, hätte ich was falsch gemacht und das darf ja nicht sein, ist es manchmal leichter, erstmal einen völlig unwichtigen Schuldigen zu nehmen, als diese Thematik komplett zu erklären und verständlich zu machen.
Es ist schwer. Ich hatte im Workshop mal Juristen und die haben vehement widersprochen. Und dann habe ich eine Lösung gesucht und die Lösung habe ich ja dann gefunden und habe gesagt, Werte finden auf der Ebene Recht statt, auf der Ebene Moral und auf der Ebene Ethik. Mhm. Und wenn wir Wertearbeit machen, dann geht es um Moral und Ethik, aber nicht um Recht. Nicht, dass es das Recht nicht gibt. Im Recht gibt es übrigens Schuld. Ja, und da gibt es auch absichtliches also etwas absichtlich
verursacht.
Kaputt machen. Also ich meine, eine strafbare Handlung. Das gibt es, ja. Und da ist das Wort Schuld angebracht. Aber auf der Ebene Ethik gibt es keine Schuld, sondern nur Ursache und Wirkung. Ja, und das erfordert jetzt natürlich eine andere Rhetorik, die voraussetzt, dass wir so denken lernen. Und dass wir diese Begrifflichkeiten schärfer benutzen. Ja, und sagen, okay, was ist neben der Schuld etwas, das völlig unemotional ist? Und das ist Ursache und Wirkung. Ja, und nochmal, die wird, und das ist die nächste Erkenntnis, oft verwechselt.
Ich benenne das meistens Aktion und Reaktion.
Das ist Teil des Prinzips.
Einfach andere Aspekte, aber gleiche Mechanik beschreibt.
Genau.
Meine zweite Frage zum Thema Familienunternehmen ist, wie können Werte dabei helfen, die Identität eines Familienunternehmens in die nächste Generation zu übertragen?
Wie können die Werte dabei helfen, dass sie selber übertragen werden?
Oder die Identität, dass die Identität eines Familienunternehmens, weil was ja manchmal passiert, ja, dass bei okay. Übernahme alles...
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Also, ich fange mal anders an. Mhm. Der grundlegend erste Fehler, den viele Junge machen, wenn sie das Amt entweder direkt übernehmen oder der Prozess beginnt, ist, sie wollen alles anders machen.
Ja.
Das ist der grundlegend erste Fehler. Ja. Ich habe solche Prozesse ja begleitet und habe gesagt, ihr macht genau das, was die Alten machen. Nee. Ich warte seit 5 Jahren drauf, endlich mal neue ERP-Systeme einzuführen und die Website zu bearbeiten. Und da sage ich, warte noch. Analysier erstmal, und das ist das, was ich vorhin auch sagte, was hat Bestand und was muss bewahrt werden. Ja, und auf diesem Fundament kannst du dann gerne alles neu machen, aber erst in dieser Reihenfolge. Ja, und dieses Zwanghafte, das ist ein Generationsthema irgendwie, tiefenpsychologisch, dass Junge immer alles anders machen wollen als die Alten.
Das ist auch was, was ich in meiner Arbeit merke, weil wenn viele kommen und sagen, ja, wir brauchen Rebranding, das ist oft der Grund, warum die Leute kommen und ich fange ganz vorne an mit den Werten und der Vision und allem, dass ich immer sage, ich habe keine Ahnung, was passiert. Es kann sein, dass sich alles ändert und es kann sein, dass sich nichts ändert. Wir schauen alles mal an, drehen alles um und schauen dann, was passiert.
Nochmal, ich habe gerade einen aktuellen Fall. Architekturbüro, Papa steigt aus, Ende des Jahres will er weg sein, der Junior übernimmt. Und der Junior hat Gott sei Dank nicht, ich bin halt jetzt sein Coach und der hört auf mich und hat er nicht gleich alles geändert. Und jetzt analysiert er die Firma. Ich habe mein Trick war, ich habe gesagt, du baust jetzt ein Organigramm. Da habe ich mir erklärt, wie so ein Funktionsorganigramm funktioniert. Und jetzt sitzt er seit Wochen da und baut ein Organigramm, wo er eigentlich nur abbildet, was ist vorhanden. Ja, und dann habe ich gesagt, so, und jetzt demnächst machst du ein Meeting mit deinem Papa zusammen. Ja, wo du vorher deinem Papa das natürlich zeigst und sagst, guck mal, Papa, ich habe mal das gemalt, was du die ganze Zeit im Kopf hast. Ja, weil ich habe ja alles im Kopf. Kennen wir ja. Ja, und das ist ein Trick, wie er etwas Neues macht, das fehlt. Ja, das ist auch, also er macht nur was, was fehlt. Also er zeichnet eigentlich nur auf, was im Kopf ist. Wir kennen ja den Begriff Kopfmonopol. Ja. Und damit wird es transparent und jetzt hat er den Wert Transparenz implementiert. Einfach nur dadurch, dass er etwas offenbart. Ja, und er hat was Neues gemacht, aber er hat die Firma nicht verändert.
Ja, ein guter Punkt. Was auch total wichtig ist,
Beispiel.
Für die Mitarbeiter dann, die sozusagen gegen Veränderung sind, für das was Neues kommt, ohne die ganze Firma zu verändern, die kann man dann natürlich auch viel leichter mitnehmen, als wenn man alles auf den Haufen schmeißt.
Weil, jetzt kommt das Nächste. Ich habe ihn dann gefragt, was passiert eigentlich, wenn der Papa nicht mehr da ist? Da sagt er, das ist schon nicht so einfach, weil der ist bekannt wie ein bunter Hund. Und das jetzt auf das Thema Identität. Ist das ein Personal Brand? Und viele mittelständige Unternehmen oder viele Familienunternehmen ist ja, kommt darauf an, wie die Familienstrukturen sind, aber die Oberhäupter oder die Gründer, sie haben ja die Identität gestiftet und sie ist mit ihrer Person verknüpft. Ja, der Vorteil, den Familienunternehmen haben, nicht immer, aber meistens, der Name bleibt wenigstens gleich, wenn der Name auch gleichzeitig Brand ist. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Genau. Und deswegen ist es ein Prozess. Ja, und ich sage, es braucht mindestens 2 Jahre, bis diese Identität auf die nächste Generation, mindestens 2 Jahre.
Der Vorteil, wenn man jetzt nicht alles verändern muss, weil die Herausforderung ist ja, die ich bei mir gesehen habe und die ich bei vielen und Familienunternehmer und Unternehmerinnen in meinem Bekanntenkreis sehe, bei meinen Kunden, dass die Nachfolger sofort oft ins operative Tagesgeschäft einsteigen und eigentlich schon völlig ausgelastet sind und gar nicht viel Kapazität haben, noch dazu eigentlich alles verändern wollen und dann völlig überlastet sind, wenn dieser Druck wegfällt, sofort alles ändern zu müssen, sondern erstmal zu schauen, was ist eigentlich da, wird das Ganze nicht nur entspannter und auch achtsamer mit sich umzugehen, sondern auch noch erfolgreicher.
Ja, also das wird jetzt zu weit führen, aber ich gebe dann den ganz profanen Hinweis, macht euch Stundenpläne. Mhm. Ja, macht euch Stundenpläne. Ein Tag die Woche ist keine operative Arbeit. Ein Tag die Woche ist Transformation zum Unternehmer, zum Chef.
Und das ist was wir zum alle Beispiel kennen, wenn man es sich nicht einträgt, die Zeit dafür kommt nie von selber, die muss man wirklich priorisieren und sich nehmen.
Ist so simpel. Ist so simpel. In der Schule hatten wir einen Stundenplan. Ja. Montags um 9 Uhr ist Mathe.
Aber die Lehrer sind von selber wieder gegangen.
Ja. Ja, es geht einfach nur um das simple Prinzip, sein Leben zu gestalten, indem wir von Woche zu Woche uns die Tage für Dinge reservieren. Ja, und dabei relativ konsequent bleiben.
Ja.
Ja, das ist reine Disziplin.
Zwei Fragen habe ich noch.
Immer noch?
Ja, aber jetzt abschließende Fragen, wovon du die eine eigentlich wahrscheinlich schon beantwortet hast. Wenn Werte ein Team bilden, welcher Wert wäre dann Motivator, wer wäre der Kritiker und welcher Wert würde für den Zusammenhalt sorgen?
Das kommt auf die Situation an, aber so grundlegend, was war das Erste?
Motivator, Kritiker und der alles zusammenhält.
Motivator ist ganz klar Begeisterung. Oder Inspiration ist übrigens auch ein Wert.
Mhm.
Ja, was lustigerweise exakt das gleiche Wort ist. Weil beides Geist einhauchen heißen.
Auch spannend, ja.
Genau. Ja, und Kritiker? Kritiker ist, wäre jetzt zum Beispiel Neutralität. Ja, das ist so eine offene Kritik, die aber keine Position einnimmt.
Also nicht bewertend ist.
Oder der Wert Präzision. Mhm. Zum Beispiel fällt mir jetzt ein. Müssen wir mal gucken, was es da vielleicht noch für Synonyme gibt.
Und wer sorgt für den Zusammenhalt?
Teamgeist ist ein Wert. Ja, wobei Teamgeist ist Ergebnis, ein Ergebniswert. Oh, jetzt machen wir ein neues Fass auf. Genau, wir brauchen jetzt einen Erlebniswert, okay?
Kauft euch das Buch, wenn ihr das alles wissen wollt, oder schaut auf der Webseite vorbei.
Genau. Das ist tatsächlich Interesse auch. Mhm. Es ist aber auch Toleranz. Es ist aber auch Zuneigung. Ja, wobei ohne Interesse keine Zuneigung. Also, ja, und natürlich der Klassiker Empathie.
Ja. Die letzte Frage.
Noch ein paar. Höflichkeit. Freundlichkeit, wobei ich die Freundlichkeit bevorzuge, weil Höflichkeit heißt, sich so zu verhalten, wie es am Hofe erwartet wird, und Freundlichkeit heißt, jemanden so zu behandeln, als ob es ein Freund wäre.
Jetzt gute, den Unterschied. Gute Differenzierung. Letzte Frage für heute und überhaupt, wenn du die Macht hättest, einen Wert in jedes Unternehmen der Welt zu integrieren, welcher wäre das und warum?
Wir haben ja noch gar nicht über Wertesysteme gesprochen. Aber das, weil es
eigenes
gibt Worte,
Thema.
Die sind kein Wert, sondern ein Wertesystem, ein sogenanntes begriffliches Wertesystem. Und da ist das Motto der Values Academy, ja, wir bringen Menschlichkeit ins Unternehmen. Aber Menschlichkeit ist ein Wertesystem, das je nach Kultur aus unterschiedlichen Werten bestehen kann oder auch je nach Alter oder nach Rolle. Ich bleibe bei Humor und bleibe bei Interesse. Also Humor macht alles leichter. Jetzt kennen wir ja die Definition. Lockerer, leichter Nährboden. Genau. Vielleicht auch Gelassenheit. Mhm. Ich weiß es nicht. Also
einige.
Eigentlich alle.
Okay, sehr gut. Das ist doch ein schönes Ende.
Doch alle.
Ich danke dir sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast, lieber Frank.
Sehr gerne für dein Interesse.
Immer. Und für alle, die mehr erfahren wollen, ich verlinke alles in den Shownotes. Und vielen Dank, lieber Frank.
Ciao, liebe Anne.
Ciao, Frank.
Bis bald.
Wenn dir diese Folge gefallen hat und du mehr über wertebasierte Unternehmensidentität, Design, Persönlichkeitsentwicklung und über meine Reise als Unternehmerin erfahren möchtest, dann abonniere diesen Podcast Werd spricht, um keine Folge zu verpassen. Du kannst mir auf LinkedIn folgen, dort findest du mich unter Anna Werd. Meine Webseite werd.com mit 2 R, sieht man ja nicht, wenn man es hört, besuchen und dort meinen Newsletter abonnieren, um noch mehr Inhalte und Updates zu bekommen. Die Links findest du auch in den Shownotes. Und wenn du Themenwünsche hast, die du gerne in zukünftigen Folgen besprochen haben möchtest, oder es etwas gibt, was du mich schon immer fragen wolltest, dann lass es mich wissen. Ich freue mich darauf, dich ein Stück bei deiner Reise als Unternehmerin oder Unternehmer zu begleiten.